Ich möchte euch meinen Lieblingsfilm verraten. Es ist der dritte und letzte Teil von Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs. Wer hat den Film alles gesehen? Vielleicht kurzes Handzeichen. Ja, zumindest so ein Drittel. Jetzt stell dir vor, du hast den Film noch nie gesehen, du hast noch nie was von Herr der Ringe gehört, du hast keine Ahnung von der Geschichte, kennst keinen der Charaktere. Und jetzt schaust du dir diesen dritten Teil an, zum ersten Mal in deinem Leben. Und vermutlich gehst du aus dem Kino oder nach dem Film und sagst sowas wie, ja, guter Film, tolle Szenen, ja, paar coole One-Liner, sehr spektakuläres Finale. Manches habe ich nicht ganz verstanden, was jetzt genau dieses Problem war mit dem Ring und warum sie nicht gleich mit den Adlern irgendwie zum Vulkan geflogen sind. Manches war komisch, aber an sich eine tolle Geschichte. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal fühlt es sich ähnlich an, wenn ich ein Evangelium lese. Das ist auch eine echt interessante Geschichte. Einige tolle Szenen, ja, die Speisung der 5000, ein paar coole One-Liner von Jesus, ja, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und ein spektakuläres Finale, ja, mit der Kreuzigung und dann am Ende der Plot-Twist mit der Auferstehung, wow. Manches verstehe ich aber auch nicht, ja, manche Gleichnisse sind ein bisschen komisch. Oder warum er erst so lange herumgewandert ist, warum ist er nicht gleich nach Jerusalem gegangen, hat sich kreuzigen lassen. Manches ist ein bisschen seltsam, aber an sich ist es eine tolle Geschichte. Das Ganze ist natürlich bewusst ein bisschen übertrieben. Aber mein Punkt ist, die Evangelien oder beziehungsweise das Neue Testament ist nicht ein Buch, das für sich alleine steht. Ich habe diese Bibel zu Hause, Neues Testament mit Psalmen und Sprüchen. Und ich liebe dieses Buch. Es begleitet mich schon richtig lange. Aber es ist etwas irreführend, wenn ich es vorne aufschlage und beginne zu lesen. Die Geschichte, die da erzählt wird, ist nicht der Anfang eines neuen Buches. Es ist vielmehr das letzte Kapitel eines schon bestehenden Buchs. Der letzte Teil einer Filmreihe. Für sich alleine ist es auch ein tolles Buch, aber so richtig zur Geltung kommt es erst, wenn wir die Geschichte davor kennen. Heute ist der letzte Teil unserer Predigtserie mit dem Namen Die große Geschichte Gottes. Wir haben uns die letzten 3 Wochen Themen angeschaut, die sich durch die ganze Bibel ziehen. Und heute soll es um den krönenden Abschluss gehen, nämlich um den König. Wie Gott regiert. Und wir beginnen, wer hätte es gedacht, auf der ersten Seite der Bibel. Ich höre manche von euch schon sagen, oh, nicht schon wieder der Garten Eden, das hatten wir die letzten 3 Mal schon. Und es tut mir leid, aber der Anfang ist nun mal entscheidend. Ja, ich habe die Bibel nicht geschrieben, ihr könnt euch bei denen beschweren, die Texte so angeordnet haben. Die ersten Kapitel sind einfach vollgepackt mit Themen und ich glaube, uns tut's gut, wenn wir da uns drin baden, wenn wir so viel wie möglich uns mit diesen Kapiteln vertraut machen, weil sich diese Themen, wie gesagt, durch die ganze Bibel ziehen. Aber zurück zum Thema. Heute wollen wir uns anschauen, wie Gott die Welt regieren will. Weil eins ist klar, Gott schafft die Welt mit einem Zweck. Er überlässt die Welt nicht dem Chaos, sondern er bringt Ordnung in den Kosmos. Er schafft eine Welt nicht für sich oder besser gesagt nicht nur für sich, sondern er macht Folgendes. 1. Mose 1 ab Vers 26. Alles ist schon hergerichtet. Gott sprach, lasst uns Menschen machen als unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Sie sollen über die Fische im Meer und die Vögel am Himmel, die Nutztiere, die wilden Tiere und alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott den Menschen als sein Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete die Menschen und sagte, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel und alle Tiere. Wisst ihr, Gott hat keine Bedürfnisse. Er braucht kein Essen, er braucht keine Kleidung, er braucht kein Dach über dem Kopf, er bräuchte keine Erde, er bräuchte auch nicht uns Menschen. Aber er will sie. Er will dich und mich. Er wünscht sich ein Gegenüber, einen Partner für seine Schöpfung. Ist das nicht genial? Ich bin immer wieder aufs Neue erstaunt darüber. Schon auf der ersten Seite der Bibel lesen wir, wie Gott in seiner Schöpfung regieren will, wie er sie gestalten will, nämlich durch Menschen. Das ist so krass, ja? Der Gott, der alles hier erschaffen hat, den ganzen Planeten, das ganze Universum, das so groß ist, dass wir es uns nicht mal vorstellen können, der alles hier erschaffen hat, Berge, Wälder, dieser Gott sagt, ja, also übrigens, ich würde gern mit dir zusammenarbeiten. Das ist der Wahnsinn. Der Dichter von Psalm 8 drückt es, finde ich, so passend aus. Er schreibt, Herr, unser Herrscher, wie berühmt ist dein Name in aller Welt. Wenn ich den Himmel sehe, das Werk deiner Hände, den Mond und die Sterne, die du erschaffen hast und an ihren Ort gesetzt hast, dann staune ich. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Wer ist er schon, dass du dich um ihn kümmerst? Wer sind wir schon? Wir sind so klein im Vergleich zu Gott. Ich kann keinen Planeten erschaffen, geschweige denn aber Millionen davon im Universum. Wer ist der Mensch, dass Gott an uns denkt? Aber jetzt kommt's. Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn eingesetzt über deine Geschöpfe, die aus deinen Händen hervorgingen. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Du hast ihm Schafe und Rinder unterstellt und Tiere und Vögel und Fische und so weiter. Wahnsinn! Gott gibt uns eine unglaubliche Berufung. Er setzt uns als seine Herrscher ein. Und wir Menschen, wir sagen vielen Dank, lieber Gott. Die Macht nehme ich gerne, aber dich brauche ich nicht. Ich weiß selber, was gut und böse ist. Wir lassen uns verführen von der Schlange, die uns die Lügen ins Ohr setzt. Wir setzen Gott von seinem Thron ab und setzen anderes darauf. Geld, Macht, Lust, uns selber, die Schlange. Aber wenn wir Menschen ohne Gott regieren, dann bringt unsere Herrschaft immer Leid und Ungerechtigkeit. Kein Königreich dieser Welt ist je ganz gerecht. Es gibt immer Menschen, die unter die Räder des Systems kommen. Mal mehr, mal weniger. Aber jede Herrschaft, jedes Reich der Menschen ist letztendlich ein kaputtes System. Und wir haben es in den letzten Gottesdiensten gehört. Die Folge von unserem Götzendienst, von unserer Rebellion gegen Gott ist, dass wir seine Gegenwart verlieren, die Beziehung zu ihm verlieren und dass wir ins Exil müssen. Es ist nicht nur die Folge für Adam und Eva, es ist die Folge für uns alle. Wisst ihr? Weil es ist nicht nur so schlimm in der Welt, weil es Adam damals verbockt hat. Sondern Adam repräsentiert uns alle. Ja, nicht umsonst heißt sein Name Mensch. Adam heißt Mensch. Die Geschichte von denen ist die Geschichte, die wir alle erleben. Wir alle handeln so wie er. Wir alle leiden unter den Folgen unseres Handelns. Und irgendwie muss es weitergehen. Es braucht eine Lösung. Wir brauchen Rettung. Dieses ganze Projekt, dass Menschen über die Schöpfung regieren sollen, das klappt nur, wenn Menschen mit Gott gemeinsam regieren, auf seine Stimme hören. Es funktioniert nur, wenn letztendlich Gott derjenige ist, der regiert. Stellt euch mal eine Firma vor. Da gibt es einen Inhaber, dem gehört der ganze Laden. Und er setzt Manager ein, die für ihn die Firma verwalten sollen und die sie weiterentwickeln sollen, mit denen er seine Pläne besprechen will und die Firma zum Wachsen bringen will. Aber das klappt nur so lange gut, wie die Manager auch das tun, was der Wille des Inhabers ist. Wenn jetzt die Manager plötzlich ihr eigenes Ding machen und vielleicht sogar gegeneinander arbeiten, ganz andere Interessen verfolgen, dann kann die Firma nicht gut laufen. Und genauso ist es mit Gott und den Menschen auch. Die Menschen können ihrer Berufung in dieser Welt nur nachkommen, wenn sie auf den Willen Gottes hören, wenn Gott auf dem Thron sitzt. Aber wir Menschen setzen die Schlange dorthin, wo eigentlich Gottes Platz ist. Und die Schlange geht dann nicht so schnell wieder weg. Aber Gott hat einen Plan. Er wird sich um die Menschen kümmern. Er wird sich um das Exil kümmern. Er wird sich um die Beziehung kümmern. Und er wird sich auch um die Schlange kümmern. Es gibt eine Hoffnung auf Rettung. Direkt nachdem er die Menschen zur Rede gestellt hat, sagt Gott in 1. Mose 3, Vers 15. Da sagte Gott, der Herr, zur Schlange: Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse beißen. Und in diesem Vers sehen wir zum ersten Mal, wie diese Rettung aussehen wird. Es wird das Kind einer Frau sein, das die Schlange besiegt. Durch einen Menschen kommt die Rettung. Und dann geht die Reise los durch die biblische Geschichte. Wir treffen immer wieder auf Menschen. Zum Beispiel treffen wir auf Abraham. Und Gott verspricht ihm: Durch dich und deine Familie will ich alle Völker segnen. Oh, das ist sehr gut. Ja, vielleicht ist es Abraham. Vielleicht ist Abraham derjenige, der die Schlange besiegt. Und er hat seine guten Momente. Er ist jemand, der Gott vertraut. In seinen besten Momenten legt er alles, was er hat, Gott hin. Seinen einzigen Sohn legt er in Gottes Hand. Aber Abraham hat auch seine Schwächen. Er lügt über seine Ehe, er missbraucht die Sklavin seiner Frau, er versucht Gottes Zusage selbst zu erfüllen. Also es ist nicht Abraham. Aber wir sehen, der, der Rettung bringt, wird wie Abraham auf Gott vertrauen, nur noch besser. Dann schließt Gott mit Israel einen Bund. Er wählt sich dieses Volk und sagt zu ihnen: Ihr sollt mein Volk sein, ein Königreich von Priestern. Oh, Leute, das kennen wir. Ja, ein Königreich. 1. Mose 1, die Menschen sollen regieren. Priester, Adam als Priester im Garten. Ja, Gott, ich weiß, was du hier machst. Das ist ein neuer Eden-Moment. Du gibst Israel die Berufung, die ursprünglich für die ganze Menschheit war. Dieses Volk, das sich Gott da auserwählt, das ist Teil seines Plans. Und wir denken, ah, vielleicht ist ja dieses Volk der Nachwuchs der Frau, der die Schlange besiegt. Vielleicht klappt's ja. Und es fängt gut an. Das Volk sagt: Ja, wir sind dabei. Wir wollen auf Gottes Stimme hören. Wir werden alles halten, was er uns sagt. Und ein paar Tage später beten sie zwar nicht die Schlange, aber eine Kuh an. Und fallen davor nieder. Also offensichtlich ist es auch nicht das ganze Volk. Aber wir sehen, der, der Rettung bringt, wird wohl aus diesem Volk kommen. Und er wird Gott die Treue halten. Während dieser Geschichte mit Israel treffen wir auch Mose. Bei ihm geht's ziemlich übel los. Er disqualifiziert sich schon ganz am Anfang. Er bringt nämlich gleich mal einen Ägypter um. Also auch er scheint nicht die endgültige Lösung zu sein. Aber wenn er in Bestform ist, dann ist er derjenige, der Israel aus Ägypten führt. Er ist derjenige, der ins Zelt der Begegnung gehen kann. Direkt in die Gegenwart Gottes. Und wir sehen, der, der Rettung bringen wird, der wird wie Mose mit Gott sprechen können und seinen Willen verkünden. Nur noch besser. Merkt ihr, was hier passiert? Die Menschen, denen wir in der Geschichte begegnen, die fangen an, in unserem Kopf ein Bild zu zeichnen. Wir wissen, irgendwann kommt einer, der bringt Gottes Plan zum Abschluss. Der ist derjenige, der die Schlange entthront. Und jeder dieser Menschen, denen wir begegnen, zeichnet einen Teil einer Silhouette. Jeder ist ein kleines Mosaikstück. Und Stück für Stück setzt sich ein Bild zusammen, oder besser gesagt eine Form, ein Umriss. Und diesen Umriss nennen die Juden Messias, den Gesalbten. Das ist der, der Rettung bringen wird. So ist der, der kommen wird. Ich will noch ein paar von diesen Puzzleteilen mit euch anschauen. Es sind nicht nur Personen, die in der Geschichte vorkommen, sondern auch Aussagen von Menschen. Zum Beispiel, als Jakob seine Söhne segnet, da spricht er über seinen Sohn Juda aus: Für immer hält Juda das Zepter in der Hand. Aus seinem Stamm geht stets der König hervor, bis der große Herrscher kommt, dem alle Völker dienen werden. Und wir sehen, der, der Rettung bringt, wird aus dem Stamm Juda kommen. Irgendwann treffen wir auf David, den zweiten König von Israel. Und er ist ein toller König. Er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ja, vielleicht ist er es, der kommen soll. Er ist ein guter Kandidat. Ja, toller Kerl, vertraut auf Gott. Er besiegt den Riesen. Er bringt die Bundeslade nach Jerusalem. Er liebt Gott über alles. Das Problem ist, er liebt auch die Frau von seinem Nachbarn. Das ist schlecht. Also ist es auch nicht David. Aber wir sehen, der, der Rettung bringt, wird ein König sein wie David. Nur besser. Und schließlich sehen wir viele dieser Bruchstücke auch in den Propheten. Jesaja zum Beispiel schreibt, aus dem Stumpf Isais, also Davids Vater, wird ein Spross hervorgehen. Ein neuer Trieb aus seinen Wurzeln wird Frucht tragen. Auf ihm wird der Geist des Herrn ruhen, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Macht, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Die Propheten kündigen einen Messias an. Oder im Buch Daniel, im Kapitel 7, da hat Daniel eine Vision. Und er sieht, wie ein schreckliches Tier erst alles auf der Erde zertrampelt. Aber dann sieht er Folgendes. Und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu den Alten an Tagen, also das ist Gott, und man brachte ihn vor ihm. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben, und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Auch hier wieder das Motiv. Ein Menschensohn, ein Nachkomme Evas, triumphiert über das Biest, über die Schlange. Er siegt über die weltlichen Herrscher, er entmachtet die Königreiche dieser Welt, die diese Welt unterworfen haben. Er wird zum König, genauso wie von Anfang an geplant. Also um es nochmal zusammenzufassen. Ganz am Anfang gibt Gott den Menschen den Auftrag, als seine Repräsentanten in seiner Schöpfung zu regieren. Das ist unsere Berufung als Ebenbilder Gottes. Wir haben einen Regierungsauftrag. Aber wir verfehlen unsere Berufung. Wir lassen uns beherrschen von der Schlange, von der Sünde. Wir brauchen Rettung. Und Gott plant, es wird einer kommen. Der wird die Schlange besiegen und die Menschen befreien. Und wir sehen Stück für Stück ein Bild entstehen. Bei einigen Geschichten, die wir lesen, einige Personen, denen wir begegnen, einige Botschaften der Propheten. Es zeichnet sich eine Form ab, ein Muster, wie dieser zukünftige Mensch sein wird. Treu wie Abraham, ein Prophet wie Mose, ein Priester wie Aaron, ein König wie David. Und wir warten gespannt auf diesen Menschen, auf den Messias. Denjenigen, der Gottes Herrschaft auf die Erde bringen wird. Seid ihr bereit für das Finale? Bereit für den letzten Teil der Filmreihe, den letzten Teil von Herr der Ringe, bereit für die Rückkehr des Königs? Wenn wir uns jetzt dem zweiten Teil unserer Bibel zuwenden, unserem Neuen Testament, dann sehen wir, es ist schon einiges davor passiert. Und wir finden am Anfang 4 Erzählungen über Jesus, die 4 Evangelien. Und alle diese Erzählungen dienen dem Zweck, uns als Leser oder Hörer zu zeigen, wie Jesus aus Nazareth in diese Form passt, dieses Muster ausfüllt. Die Evangelien erzählen die Geschichte, wie der Gott Israels in Jesus König dieser Welt wird. Ich will das nochmal wiederholen, weil wenn du dir eine Sache von heute mitnimmst, dann wünsche ich mir, dass es diese ist. Die Evangelien erzählen die Geschichte, wie der Gott Israels in Jesus König dieser Welt wird. Jesus geht umher und verkündet folgende Botschaft. Das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an diese gute Botschaft. Das Reich Gottes kommt. Es hat begonnen. Das ist seine Message. Und wie gesagt, diese Botschaft kommt nicht in einen leeren Raum. Wenn Menschen damals in Galiläa diese Botschaft hören, dann klingt da so viel mit. Wenn Jesus verkündet, das Reich Gottes ist da, heißt das, Gott kommt endlich zu seinem Volk zurück. Das heißt, Gott vergibt seinem Volk ihre Sünden. Das heißt, das Exil hat endlich ein Ende. Das heißt, Die Herrscher dieser Welt werden von Gott zur Rechenschaft gezogen. Und es heißt, das Projekt Eden kommt endlich wieder auf Kurs. Das Reich Gottes steht im Zentrum von der Verkündigung und vom Leben von Jesus. Alle Gleichnisse, die Jesus erzählt, handeln in irgendeiner Weise vom Reich Gottes. Durch seine Taten und Wunder, durch seine Heilungen und Dämonenaustreibungen sieht man die Auswirkungen von Gottes Reich. Was passiert, wenn das Reich Gottes kommt? Schau an, was Jesus tut. Menschen werden heil, sie werden frei, die Außenseiter gehören dazu. Und alle vier Evangelien sind sich einig, Jesus ist der Messias, der das Reich Gottes bringt. Man könnte sich so viele Facetten von Jesu Wirken anschauen, man könnte wahrscheinlich tagelang darüber predigen. Aber ich will mich jetzt auf eine Sache fokussieren. Heute geht es ja um die Frage, wie Gott regiert. Wie funktioniert Gottes Herrschaft? Und da hatten die Juden zur Zeit Jesu eine ziemlich genaue Vorstellung davon. Wenn der Gott Israels wieder regieren soll, dann müssen die Römer aus dem Land. Es war klar, der Messias bereitet dieser Besatzungsmacht ein Ende. Die feindliche Herrschaft über Israel muss aufhören. Und es gab zur Zeit Jesu viele Rebellengruppen im Land. Es gab immer wieder Anschläge, Aufstände, Rebellionen. Die Römer hatten nicht viel Spaß in Judäa. Und Jesus tritt auf und lehrt über das Reich Gottes. Er startet eine Reich-Gottes-Bewegung. Aber er sagt, das Reich Gottes funktioniert ganz anders als weltliche Reiche. Er predigt über Feindesliebe und Mitgefühl. Als sich seine Jünger streiten werden, der Beste unter ihnen ist, sagt er, ihr wisst, dass die Herrscher über die Völker sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Bei euch, im Reich Gottes, soll es nicht so sein. Im Gegenteil, wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an den anderen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Jesus kommt in diese Welt, um die Reiche der Welt zu konfrontieren. Ihr erinnert euch noch an den Text aus 1. Mose 3, der Nachkomme der Frau, er wird der Schlange den Kopf zertreten und sie wird ihm in die Ferse beißen. Das ist Jesu Mission. Er will die Schlange besiegen. Den Feind, der hinter Rom steht, das Böse, das diese Welt regiert, das will er entmachten. Er bringt diese ganze Geschichte zu ihrem Höhepunkt. Alle Erwartungen, alle Stationen, die uns begegnet sind, alle Versuche, die es gab, Jesus ist ihre Erfüllung. Er zieht in Jerusalem ein und die Leute feiern ihn als König. Hosianna, dem Sohn Davids, rufen sie. Und was macht Rom? Rom macht das, was es am besten kann. Zusammen mit den Anführern des Volkes bringen sie Jesus um. Jesus wird gekreuzigt. Er stirbt den Tod eines Rebells. Jesus, der nicht gewalttätig war. Das Kreuz war die Hinrichtung für Revolutionäre. Und unter seinem Kreuz bekennt der römische Soldat, dieser Mann war wirklich unschuldig. Am Kreuz beißt die Schlange in die Ferse. Das Böse bringt ihn um. Hat die Schlange am Ende doch gewonnen? Wisst ihr, die Römer hatten mit allem Recht. Rom hatte mit allem Recht. Jesus war ein Rebell. Er hat eine Revolution begonnen. Er hat ein neues Reich gebracht, aber nicht so, wie Rom es sich vorgestellt hat. Gottes Reich ist kein Nationalstaat mit Landesgrenzen und einem Militär. Gottes Reich ist dort, wo Gottes Wille getan wird, wo sein Geist wirkt. Die römischen Soldaten haben ihm zum Spott eine Krone aufgesetzt und ihm ein Schild über dem Kopf geschrieben, Jesus aus Nazareth, König der Juden. Und sie hatten recht. Er war der König der Juden. Er ist der Messias. Und der Karfreitag ist sein Krönungstag. Das Kreuz ist sein Thron. Rom hatte auf absurde Weise recht. Nur in einer Sache haben sie sich getäuscht. Sie haben geglaubt, dass sie gewinnen, wenn sie Jesus umbringen. Das war ihr höchster Trumpf. Aber damit haben sie ihr eigenes Urteil unterschrieben. Denn durch den Tod Jesu am Kreuz beginnt Gottes Reich auf dieser Welt. Durch seinen Tod entmachtet er das Böse der Welt. Hier zertritt er der Schlange den Kopf. Wahnsinn. Willst du wissen, wie Gott die Welt regiert? Schau hier hin. Er geht aus Liebe zu uns in den Tod. Er trägt die Konsequenzen unseres Handelns. Und genau dadurch bringt er uns Rettung. Paulus schreibt an die Kolosser: Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns alle Schuld vergeben. Er hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz geschlagen hat. Auf diese Weise hat Gott die Herrscher und Mächte dieser Welt entwaffnet. Er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. So regiert Gott. Und Gott lädt uns ein, wieder zurück in unsere eigentliche Berufung zu finden. Er sagt: Werde Teil meines priesterlichen Königreichs. Das ist es, was wir Christen sagen, wenn wir sowas sagen wie: Gib dein Leben Jesus. Oder nimm Jesus als deinen Herrn an. Die Botschaft vom Reich Gottes hat die Menschen damals vor eine Entscheidung gestellt. Und genauso tut sie es auch heute. Die Frage Gottes lautet: Willst du Teil dieses Reiches sein? Willst du diesem König folgen? Ich habe auf der ersten Seite der Bibel begonnen, ich möchte auf der letzten Seite enden. Das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, hat genau dieses Motiv zum Thema: Das Lamm auf dem Thron. Jesus regiert, auch wenn es in der Welt nicht danach aussieht. Das Reich Gottes hat begonnen. Und wir erwarten, dass Jesus irgendwann wiederkommt und es zur Vollendung bringt. In Offenbarung 22 schreibt Johannes über diese zukünftige Welt. Er beschreibt das neue Jerusalem, die neue Welt. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein. Und alle ihre Bewohner werden Gott dienen und ihn anbeten. Sie werden sein Angesicht sehen und werden seinen Namen auf ihrer Stirn tragen. Es wird auch keine Nacht mehr geben, sodass man keine Beleuchtung mehr braucht. Nicht einmal das Sonnenlicht wird mehr nötig sein, denn Gott selbst, der Herr, wird ihr Licht sein. Und zusammen mit ihm werden sie für immer und ewig regieren. Ich möchte diese Predigt mit einem Zitat beenden von Karl Barth, einem bekannten Schweizer Theologen. Er hat Folgendes am Tag vor seinem Tod gesagt. Und ich kriege jedes Mal eine Gänsehaut, wenn ich diesen Text lese. Er hat gesagt: Ja, die Welt ist dunkel. Aber nur ja die Ohren nicht hängen lassen. Nie. Denn es wird regiert. Nicht nur in Moskau oder in Washington oder in Peking, sondern es wird regiert, und zwar hier auf Erden, aber ganz von oben vom Himmel her. Gott sitzt im Regimente, darum fürchte ich mich nicht. Bleiben wir doch zuversichtlich, auch in den dunkelsten Augenblicken. Lassen wir die Hoffnung nicht sinken, die Hoffnung für alle Menschen, für die ganze Völkerwelt. Gott lässt uns nicht fallen, keinen einzigen von uns und uns alle miteinander nicht. Es wird regiert. Amen.